Mein Ziel ist es ja, dass ich die nächsten Staffeln oder 2025, 2026, dass ich mal von Heidi gefragt werde, ob ich mal in der Staffel shooten darf. Da bin ich gerade schon so ein bisschen, deswegen mache ich auch auf TikTok ziemlich viel GNTM-Content, dass ich versuche, da so ein bisschen reinzurutschen, weil ich habe Bock, dass ich da dem mal zeige, wo der Hammer hängt. Weißt du, wie ich meine?
Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom The Analog Times Podcast. Und nachdem es im letzten Mal doch ein wenig ernster und auch emotionaler zur Sache ging, wird es heute, das ist mein Gefühl, glaube ich, wieder ein bisschen fröhlicher und ein bisschen befreiter, denn ich habe heute niemand Geringes als Chris Heimal hier bei mir im Podcast und ich freue mich sehr, dass du das geschafft hast, heute hier zu sein.
Danke dir, danke. Ich freue mich sehr und danke dir für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo die Gespräche hinführen. Ich lieb's.
Ja, ich habe eben noch daran gedacht. Ich glaube, ich habe bisher noch keinen Podcast-Gast gehabt, der schon im Vorhinein so motiviert war und der so Bock hatte zu sagen, so, ja klar, ich will Sachen erzählen. Finde ich ganz, ganz großartig.
Mega, ja, ich bin einfach so eine richtige Labertasche. Wenn man mit mir einmal ins Gespräch kommt, dann könnte ich nicht mehr aufhören. Deswegen, ich glaube, so Podcast, du bist tatsächlich der erste Podcast, wo ich zu Gast bin. Ich war davor noch nie irgendwo zu Gast. Also ich habe mich so gefreut, weil ich das total spannend finde, einfach mit Menschen zu sprechen, einfach sich inspirieren zu lassen. Genauso andersrum auch. Ich liebe das. Also total cool.
Ich habe auf jeden Fall ganz, ganz hohe Erwartungen an dieses Gespräch, einfach auch aufgrund der Art und Weise, wie man dich so wahrnimmt, jetzt zum Beispiel im Social Media, weil anders als die meisten anderen Fotografen, also wenn ich auf mein Profil gehe, da sehe ich nur Fotos von anderen Menschen und so. Und wenn ich bei dir durchklicke, da tauchen immer mal wieder auch Fotos und Videos von dir selbst auf, in denen du dich auch selbst oft nicht allzu ernst nimmst. Und Selbstironie da doch großes Thema ist und es finde ich spannend, wieso ist das bei dir eigentlich so, dass du sagst, ey, das ist nicht pures Portfolio, sondern ich mache da auch mein kleines bisschen Wahnsinn mit da rein.
Ich glaube, das kam tatsächlich, also ich war schon immer so ein bisschen so ein Spaßvogel, sage ich jetzt mal. Damals in der Schulzeit war ich so ein bisschen der Klassenclown, habe halt irgendwie wollte Leute immer motivieren, wollte mit Leuten oder mit Menschen einfach immer ich wollte Zeit genießen, ich wollte Spaß haben und es hat sich irgendwie so rauskristallisiert, dass ich gesagt habe, ich will das irgendwie auch ein bisschen mit meinem Beruf verbinden, weil ich finde, die Fotografie kann sehr, sehr trocken sein. Es kann sehr eintönig sein. Klar, zwar schon kreativ, aber ich finde heutzutage finde ich es auch ganz wichtig, dass man sich selber so ein bisschen positioniert und selber sich vielleicht auch ein bisschen vor die Kamera traut. Nicht nur hinter der Kamera, sondern auch vor, weil ich finde, dadurch bekommt man mehr Persönlichkeit und die Leute, die verbinden mit dir auch schon so ein bisschen, oder die haben schon so einen Wohlfühlmoment, wenn die zu mir ins Studio kommen. Die sagen dann so, hey, ich kenne dich ja schon von Social Media. Das fühlt sich dann so ein bisschen an, als wäre ich mit denen schon so ein bisschen befreundet. You know what I mean? Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil mir das viele immer sagen so, krass, dass du dich da so vor die Kamera stellst. Und es gibt auch viele Leute, die finden das tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil sie sagen, okay, es ist ja schon Business-Plattform Instagram und dass man da eben schaut, man muss sich so ein bisschen mehr seriöser zeigen, aber dadurch, dass dann eben auch ein bisschen Witz dazukommt, wird die Sache ein kleines bisschen entspannter und ich finde auch ein bisschen lockerer, es macht sich ganz so eintönig.
Absolut. Ja. Und ich meine, ich wehre mich ja sowieso gegen alle Stimmen, die sagen, nein, man muss so oder so irgendwie auftreten, weil sich das so gehört oder weil das halt eben so ist.
Ja.
Es ist ja sowieso Quatsch. Man sucht sich seine Klientel ja auch so ein bisschen danach aus, ne? Wenn irgendwie Leute sagen, oh, der ist mir aber zu, weiß ich nicht, zu aufgedreht, keine Ahnung, das ist für mich ein Grund, den nicht für irgendwas zu buchen, sind das vermutlich auch die Art von Kunden, wo du sagst, ey, mit denen muss ich auch jetzt nicht unbedingt zusammenarbeiten, so, das matcht dann einfach nicht. Und das ist irgendwie ganz gut, so hat man so dieses, vielleicht so ein bisschen Ausschlussverfahren schon im Vorhinein, wo man irgendwie so ein bisschen abchecken kann, okay, ich finde es sympathisch, was der macht, deswegen glaube ich, da könnte was matchen, auf jeden Fall.
Voll, ja. Es gibt als Klarfallen auch so ein, also ich habe jetzt nicht so die großen KundInnen am Start, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe halt viele private Leute, die Modelagenturen finden das tatsächlich super. Also da bin ich gut mit in Deutschland vernetzt und auch international vernetzt. Und die Leute finden das ganz gut, weil ich finde gerade auch im Modeling-Bereich oder in der Richtung, da hat es ja auch viel mit Kreativität, mit Personality zu tun und so. Und deswegen kommen da die Leute dann schon, die richtigen Leute kommen zu mir. Und ich finde, wie du schon gesagt hast, die suchen sich dann dich aus. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Habe ich jetzt über die Jahre so beobachtet und dachte mir, weil ich war erst so am Überlegen, ob ich vielleicht auch mein privates Profil auf Instagram und auch auf TikTok extra mache zu meinem Fotografieprofil. Ja. Aber danach dachte ich mir dann wieder so, eigentlich finde ich es doch ganz cool, wenn jemand sich zeigt und wenn man gleich weiß, mit wem man es zu tun hat. Dann nimmt man auch so ein bisschen die Aufregung vom Shooting vielleicht, weil ich ja auch viele New Faces fotografiere, die noch nie vor der Kamera gestanden sind. Ja. Und ja, das habe ich mir dann irgendwie so als zur Marke gemacht, würde ich sagen. Ja,
ja, funktioniert, habe ich zumindest das Gefühl, sehr gut. Und natürlich, wenn du gerade mit New Faces arbeitest, die sehen, hey, der Fotograf springt selbst ins kalte Wasser und zeigt sich vor der Kamera, kann es natürlich auch nochmal so ein zusätzlicher Push sein oder so ein, wie du gesagt hast, so ein Wohlfühlding, dass man irgendwie dann nicht so eingeschüchtert ist, weil man halt weiß, ja, okay, ey, der macht den Wahnsinn ja auch mit.
Ja, ja, total. Es ist einfach, ich nehme den Menschen so ein kleines bisschen die, ja, also schon die Aufregung, wie ich es gesagt habe. Ja.
Finde ich ganz spannend. Ich habe irgendwann letztens in der ARD-Mediathek gab es ja so eine Doku-Reihe mit Paul Ripke, der auch von sich selbst immer sagt, er sei kein besonders guter Fotograf, er könnte halt einfach gut mit Menschen und das ist halt sein Businessmodell, gut mit Menschen zu können. Und da fühlte ich mich gerade so ein bisschen dran erinnert, weil er irgendwie sagte, dass viele Kunden halt nicht nach Portfolio entscheiden, mit wem sie arbeiten auch, sondern nach persönlichem, menschlichem Geschmack. Mit wem will ich denn jetzt irgendwie eine Woche am Set irgendwie verbringen und mit wem will ich nicht eine Woche am Set verbringen? Und von daher ist, glaube ich, dieses Thema Persönlichkeit und irgendwie sich einfach, ich hasse dieses Wort authentisch, deswegen will ich es nicht benutzen, aber sich halt ehrlich zu zeigen, ist, glaube ich, ein super unterschätztes Werkzeug irgendwie in der Branche irgendwie auch.
Total. Ja, total. Ich finde, Paul Ripke ist ein sehr, sehr cooler Fotograf, finde ich. Ich habe mir auch tatsächlich die Doku angeguckt, so ein kleines bisschen, habe ein bisschen reingesippt, aber ich finde, der macht es schon echt gut. Ich finde auch, dass bei ihm da der menschliche Aspekt auch wieder überwiegt. Er sagt ja auch selber von sich, glaube ich, dass er auch nicht so technikaffin ist und dass er eher mehr so auf die Gestaltung geht und dass er sagt, hey, okay, ich will das Endergebnis. Und so sehe ich mich auch. Ich bin kein so technikaffiner Mensch. Mir geht's eher um die Gestaltung. Ich habe das zwar gelernt, Fotograf, aber das war mir alles zu trocken. Ich habe dann immer versucht, mit einer schlechten Kamera das beste Bild zu erzielen. Das habe ich mir auch immer so ein bisschen als Challenge gesetzt und das hat immer ganz gut funktioniert, weil es kommt auch nicht auf die Technik drauf an, sondern es ist auch viel Gestaltung, wie das Auge was sieht oder was man eben mit wenigen Mitteln machen kann. Deswegen finde ich da Paul Ripke sehr inspirierend.
Ich meine, es hat ja seine Gründe, dass, ich meine, es ist, menschlich ist das jetzt ein schlechtes Beispiel, künstlerisch ist es ein gutes Beispiel, glaube ich, Terry Richardson, der auch irgendwie Großteil seiner Karriere fotografiert hat mit so einer kleinen Kompaktkamera, mit so einer Point-and-Shoot-Knipse, die ja kein seriöser Fotograf irgendwie sonst angepackt hätte für ein Kundenprojekt, wo der aber irgendwie super viel mit gemacht hat. Absolutes Beispiel dafür, dass irgendwie das fotografische Auge und die Vision ja 100-mal interessanter oder wichtiger sind als irgendwas drumherum aus dem technischen Bereich.
Ja, absolut. Ja, das ist zum Beispiel, ich finde, das ist sehr, sehr cool, ja.
Du hast eben ja kurz erzählt oder angesprochen, ja, irgendwie, es kommen schon die richtigen Leute zu dir und irgendwie sind die richtigen Leute, ist dann der halbe Cast von Germany's Next Topmodel.
Ja, viele, ja. Es hat sich irgendwann mal so ein bisschen eingegroovt. Ich habe 2018 war das, glaube ich, habe ich mit einer GNTM-Kandidatin mal geshootet. Die habe ich ganz random auf Instagram angefragt. Letizia war die damals. Das war, glaube ich, 2018, ja. Und dann ging das immer, Jahr zu Jahr wurde das mehr, mehr und mehr und mehr. Und ich muss sagen, irgendwann hat sich das dann so reingepilgert, dass ich dann die ganzen GNTM-Models shoote. Aber ich muss sagen, ich finde es ziemlich spannend, weil in der Sendung ist ja mehr der Unterhaltungsfaktor und mittlerweile weniger dieses Model-Thema so ein großer Punkt. Und mein Ding ist halt immer, ich würde gerne die Faces von GNTM mehr in die Fashion-Richtung darstellen. Und das habe ich mir dann irgendwann so ein bisschen als Projekt irgendwie auf die Schultern gepackt. Und ich finde das total spannend, weil man kann eigentlich so viel aus Menschen rausholen. Und bei GNTM werden die meisten immer so ein bisschen falsch bildlich dargestellt, was ich sehr, sehr schade finde, weil die Qualität an Shootings ziemlich nachlässt und ich möchte die Qualität wieder ein bisschen hochbringen.
Ja, das, ich meine, ich oute mich auch gerne als Fan dieses Formats. Ich gucke das seit Jahren immer wieder und bin auch gerade im Moment jede Woche aufs Neue abgefuckt, wenn ich sehe, ja, die machen schon wieder kein Shooting, weil die schon wieder irgendeine lächerliche, vollkommen unrealistische Kack-Challenge machen, die mit dem Modelberuf genau gar nichts zu tun hat.
Richtig.
Es interessiert niemanden bei einem echten Job, ob du dir jetzt aus 10.000 verschiedenen Accessoires dein eigenes persönliches Outfit zusammenstellst, was deine Personality rüberbringt. So, es juckt niemanden. Juckt das?
Nee, null, null. Die ZuschauerInnen, die juckt es eher, wenn irgendwie Action da ist. Und die wollen auch, tatsächlich wollen die auch diesen Model-Aspekt sehen. So, die haben keinen Bock auf irgendwelche Sketchers oder, keine Ahnung, jetzt ist die neueste Uhr, die man geschenkt bekommt und mit der Bettwäsche das Gesicht bedruckt ist. Und die pennen da alle zu 20 in einem Penthouse. Die wollen Action. Ja, so.
Absolut. Ich find's echt interessant, das zu sehen. Ich hab ja auch meine kleine Geschichte mit ehemaligen Kandidatin, ich weiß nicht, kennst du Jackie?
Ja, kenne ich, die hat damals gewonnen, gell?
Genau, richtig. Mit der mache ich relativ viel. Und ich habe irgendwann tatsächlich, also eine Sache ist ein bisschen traurig, Kasia Linhardt, die war vor super vielen Jahren mal im Finale, da gab es ja dann leider diese super traurige Suizidgeschichte. Da hatte ich kurz vorher irgendwie noch, oder irgendwie ein, zwei Jahre vorher noch, hatte ich die noch in Berlin besucht. Aber ja, ich find's auch echt interessant, das zu sehen, dass irgendwie die Bilder, die du machst mit den Kandidatinnen, 100-mal mehr Fashion haben als alles, was in dieser Sendung passiert mittlerweile.
Ja, mein Ziel ist es ja, dass ich die nächsten Staffeln oder 2025, 2026, dass ich mal von Heidi gefragt werde, ob ich mal in der Staffel shooten darf. Da bin ich gerade schon so ein bisschen, deswegen mache ich auch auf TikTok ziemlich viel GNTM-Content, dass ich versuche, da so ein bisschen reinzurutschen, weil ich habe Bock, dass ich da dem mal zeige, wo der Hammer hängt. Weißt du, wie ich meine? Bei Rankin, also mal ganz ehrlich, jetzt no shade, aber so Rankin und so, die sollten auch mal alle in Rente gehen. Also irgendwann ist doch auch mal Feierabend, oder? Ihr macht auch immer das Gleiche. Ich finde, da sollten jetzt mal ein paar NachwuchsfotografInnen da in die Staffel kommen, dass die mal zeigen, dass die mal auf den richtigen Weg geleitet werden. Weil das ist so old fashion, weißt du, wie ich meine? Das ist so, alles so altbacken. Weiß ich nicht. Ich talk mir nicht.
Ja. Also, ich hab selbst glaube ich, in Griffweite ein Buch von Rankin stehen und ich meine, er ist ja nicht umsonst ein sehr verdienter Künstler. Aber ich meine, selbst wenn die da irgendwie, ich nenne sie jetzt mal Starfotografen da haben, die irgendwie in der Branche super bekannt und erfolgreich sind, die geben sich auch keine Mühe. Also selbst gute Fotografen machen scheiß Shootings bei GNTM, weil es auch darauf nicht ankommt. Dann hüpfen die da innerhalb von 3 Sekunden oder 3 Minuten durch 3 zusammengebastelte, viel zu bunte Sets und dann drückt der Fotograf 4-mal drauf und es ist doch scheißegal, welcher Name dann da draufsteht, dann gibt's halt irgendein Billo-Kackbild am Ende.
Ja,
siehst du,
richtig.
So Themen ergeben sich und jetzt sind wir voll in einem GNTM-Rant gelandet. Wir sprechen gar nicht über deine künstlerische Vision, irgendwas, nein, es ist nur GNTM-Rant und alles, was da passiert, ist scheiße.
Aber das muss man auch mal besprochen haben, sage ich dir. Ist wichtig, weißt du?
Ja, das ist wichtig. Aber dann nehme ich doch jetzt diesen Moment, wo du gerade sagst, hey, es wird Zeit für junge Fotografen, die da mal was Neues, Frisches reinbringen, zeigen, wo der Hammer hängt und irgendwie eine andere Art von Fotografie da mal hinbringen. Was ist denn deine Art von Fotografie? Also was ist das, worauf du Wert legst, wenn du fotografierst?
Das ist ganz witzig, dass du das sagst, weil das ist immer so, das fragen mich ganz, ganz viele, weil ich habe immer das Gefühl, dass mein Stil manchmal schon zu simpel ist. Aber genau das ist das, was das Ganze zeitlos macht und auch so wertvoll, würde ich jetzt sagen. Also ich schaue immer, dass ich die Persönlichkeit des Models nach vorne bringe und weniger den Aspekt, was für eine Klamotte jetzt da ist oder was irgendwie jetzt, dass es die neueste Gucci-Kollektion ist, die neueste Prada-Kollektion. Ich schaue, dass man wirklich mit wenigen Mitteln einfach den Fokus auf die Persönlichkeit des Models hat. Und das spiegelt sich dann auch wieder in den Bildern über. Und da ich fast nichts bearbeite, sondern wirklich nur ein bisschen, wenn jetzt ein Pickel irgendwo hängt oder so, das mache ich natürlich weg. Aber ich versuche immer, dass ich ganz, ganz wenig bearbeite und schaue, dass ich immer schon so shoote, wie das Endergebnis dann auch auf dem PC ist. Da mache ich bloß noch die Helligkeit. Deswegen würde ich sagen, mein Bildstil ist relativ minimalistisch und sehr einfach gehalten und zeitlos, hätte ich jetzt gesagt.
Ist eine Sache, die, glaube ich, für beide Seiten gar nicht so einfach ist, sowohl für den Fotografen als auch für das Model, weil es gibt keine großen Locations, keine super krasse Klamotte, hinter der man sich so ein bisschen verstecken kann, sondern es ist halt wirklich dann, damit die Bilder funktionieren, muss man halt wirklich genau das schaffen, was du eben gesagt hast, was du gerne tun willst, nämlich die Persönlichkeit des Menschen irgendwie darzustellen. Und ich glaube, das ist vielleicht so die schwierigste Aufgabe, die man sich mit Fotografie stellen kann.
Richtig, richtig. Das muss ich auch sagen. Das ist wirklich schon sehr, ich sag mal, challenging. Aber ich versuche auch immer mit dem Model zusammenzuarbeiten. Also ich rede sehr, sehr viel beim Shooting. Ich bin wirklich eine Laberbacke. Ich denke mir teilweise, gehe ich mir selber schon auf den Sack, dass ich mir denke, Chris, halt doch einfach mal dein Maul. Was laberst du da schon wieder? Aber das ist gut, weil so kommt man zusammen einfach auf ein Ergebnis. Mehr als wenn man wirklich nur einseitig miteinander arbeitet. Weil es gibt so viele Models, die sagen, hey, die Fotografinnen reden nicht mit mir oder die sagen nichts zu mir. Es ist gut, es ist schlecht, geben kein Feedback. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als dass man am Set irgendwo steht und es herrscht keine Kommunikation. Ja. So können auch keine guten Bilder entstehen. Und das finde ich sehr schade. Das sollte wieder ein bisschen mehr, da sollte man sich trauen, gerade wenn man auch irgendwie ein introvertierter Mensch ist. Man sollte sich trotzdem trauen, beim Shooting zu reden, weil das ist sehr wichtig. So kann man eben auch ein bisschen zusammen wachsen am Shooting und ein bestes Ergebnis erzielen.
Ich nehme an, für diese Art und Weise ist es dann auch wirklich super, super wichtig, dass ein Shooting dann auch vielleicht nicht zu professionell läuft im Sinne von geschäftsmäßig, sondern da muss ja dann vermutlich, damit das eben funktioniert, damit man irgendwie persönlich auf so einer Ebene ist, um das halt so rauszukitzeln, muss vermutlich auch so ein bisschen menschliche Vorarbeit geleistet werden, sage ich mal.
Ja, total. Und das ist halt das, da kommt jetzt wieder mein Social Media Game ins Spiel. Dass viele halt dann irgendwie sagen, hey, sie kennen mich dann irgendwie schon so ein bisschen oder können mich ein bisschen besser einschätzen. Aber ich bin auch so, dass ich vorm Shooting erstmal so eine halbe Stunde mit den Models rede. Deswegen, ich versuche auch immer, dass ich nicht zu viele Shootings am Tag mache, weil da meine Social Battery irgendwann mal low wird. Aber ich finde, es gibt nichts Besseres, als dass man irgendwie auf einer Connection ist und dann fluppt das Ganze. Also da kann dann nur was Gutes dabei rauskommen. Wenn dann irgendwie sich das Model wohlfühlt und ich mich auch, dann funktioniert das. Ja.
Ist es so, dass bei dir sich dann auch irgendwie durch diese sehr persönliche Art und Weise dann auch irgendwie aus diesen Shootings häufig irgendwie längere Kontakte, intensivere Kontakte ergeben zu den Menschen, mit denen du arbeitest? Also dass das, also ich meine, es nimmt ja gar nicht erst so richtig die Arbeitsebene ein, weil man ja schon direkt super persönlich einsteigt, aber dass es auch nach dem Shooting entsprechend so weitergeht und da irgendwie Freundschaften, Leidensgeschichten, was auch immer, sich draus entwickeln?
Also ich muss sagen, ich habe mit vielen GNTM-Kandidatinnen einen sehr, sehr guten Draht immer noch. Ich habe da wirklich sehr, sehr guten Bezug zu manchen. Und ich finde das total schön, weil so können irgendwie auch Freundschaften entstehen. Und aber auch mit anderen Models, die halt bei mir aus Agenturen, die was buchen. Ich finde es total schön, wenn man sich dann vielleicht irgendwo in der Stadt mal trifft, dann geht man mal einen Kaffee trinken und so. Das passiert schon öfter, dass man dann einfach sagt, hey, lass doch mal öfter was machen, man versteht sich gut. So. Und das ist ja eigentlich das Schöne an der Fotografie. Man kann sich da ja auch menschlich und freundschaftlich so weiterentwickeln. Und das hilft ja auch mir total, weil ich finde es total wertschätzend, wenn man dann einfach, da fühle ich mich total beflügelt, wenn dann einfach Menschen sagen, hey, sie haben dann Bock, auch was mit mir zu machen oder gleich gleichzeitig auch andersrum. Ich finde, das ist wirklich so ein Geben und Nehmen und das finde ich total schön, diese Dankbarkeit, die dann auch da stattfindet.
Ja, da sagst du was. Ich habe sowieso oft schon das Gefühl gehabt, irgendwie, wenn ich fotografiere, dass klar, da kommen schöne Bilder bei rum und das ist auch toll und ich freue mich dann über gute Fotos, aber der Kontakt und die Situation und die Begegnung mit den Menschen ist irgendwie das, was einen viel größeren Nachklang hat, weil ich meine, da müssen wir ehrlich sein, wir als Fotografen machen wir Fotos und wenn wir dann die Bilder zurückbekommen, sie sind gut, sind wir ungefähr eine halbe Stunde lang super zufrieden, bis uns die Fotos schon wieder egal sind, weil sie alt sind und wir neu machen müssen. Also ja. Das rückt, also die Fotos, die wir produzieren, rücken super schnell in der Wichtigkeit echt stark in den Hintergrund. Aber diese Begegnung und wenn man einen Menschen kennengelernt hat, mit dem man sich vielleicht noch häufiger trifft und wo eine Freundschaft daraus entsteht oder was auch immer, das ist eine Sache, die viel, viel nachhaltiger ist. Zumindest bei mir war das immer so.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe sehr, sehr viele Bilder. Wenn ich mich mit den Menschen gut verstehe, dann schaue ich die sehr gerne an. Also das ist wirklich so ein, da habe ich einfach ein Match als Bild und als Person. Und das finde ich total spannend. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch Models habe, es kommt jetzt Gott sei Dank, toi, 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 klopf auf Holz, nicht so oft vor, dass ich Menschen habe, mit denen ich gar nicht so gut klarkomme oder die dann irgendwie mir einen Strich durch die Rechnung machen, persönlich und auch fotografisch. aber es ist halt, da ist es dann wirklich so, da habe ich dann auch keinen Bock mehr, die Bilder zu sehen, sage ich dir ehrlich. Das ist so, dann mache ich den Auftrag fertig und denke mir danach so, gut, ist jetzt abgehakt für mich. Das ist aber total schade, weil ich finde, man will ja einfach auch im Guten irgendwie, ich sage jetzt mal, das Gute hinausbringen. Und ich glaube, dem Model geht es ja dann genauso, dass das Model sich dann vielleicht auch denkt, so, hör, es hat jetzt keine Connection da. Die Bilder, ich schaue mir, die sind zwar schön geworden, aber vielleicht ist es dann irgendwie nicht so eine, ja, nicht so eine krasse Wertschätzung innerlich. Und das ist immer, das finde ich dann schade. Aber es kommt Gott sei Dank, wie gesagt, nicht häufig vor. Deswegen bin ich echt dankbar. Gott sei Dank.
Worauf achtest du eigentlich so, wenn es darum geht, Modelle auszusuchen? Also abgesehen davon, dass sie am besten eine Karriere bei Gene Tam hingelegt haben. Aber nee, jetzt, wenn du so mit Agenturen zusammenarbeitest, schicken die dir einfach dann irgendwie, weil du die Booker kennst und mit denen schon länger arbeitest, dann irgendwie regelmäßig so, ey, wir haben ein paar neue Leute, die für dich interessant sein können? Oder bist du da eher so, dass du sagst, ey, ich gehe regelmäßig bei denen durch die Profile durch und suche mir dann aus, ey, ich finde den spannend und dann läuft es so?
Es ist teils. Also ich bekomme mittlerweile, weil ich mit vielen Agenturen in ganz Deutschland zusammenarbeite, ist es so, dass halt ich dann einfach viele Mails bekomme, dass sie sagen, hey, wir haben ein neues Gesicht, die bräuchte ein Z-Card-Shooting zum Beispiel, kannst du das machen? Die hat noch nie ein Shooting gemacht, dann schicken die zu mir. Das kommt eigentlich, das ist wirklich so meine Hauptarbeit, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich liebe es auch, Models nach einem gewissen Etwas auszuwählen, sage ich jetzt mal. Also für mich, wenn ich jetzt ein Package bekomme von einer Agentur und die zeigen da ihre neuen Gesichter, dann ist es für mich schon so, da sollte schon irgendwie so ein gewisser Funke überspringen, dass ich sage, hey, okay, finde ich gerade voll spannend. Ich suche mir auch immer die Gesichter raus, wo vielleicht eine, ich sage jetzt mal, eine Handvoll findet, die vielleicht nicht gut, aber eine Person findet die dann super von 10. Ich schaue da immer, dass ich dann gucke, dass ich immer so mehr die besonderen Gesichter raussuche. Und das finde ich immer so spannend, weil da sagen dann zum Beispiel gerade meine Eltern oder die jetzt gar nicht in der Modewelt unterwegs sind, wenn ich dann denen manchmal die Gesichter zeige, dann sagen sie, was ist denn das jetzt für eine? Oder was hast du denn da jetzt für einen rausgesucht? Und sage ich so, ja, aber genau, das ist ja das Gute, weil das bleibt im Kopf und ich mag das so gerne, einfach besondere Gesichter in wenig, wie soll ich das sagen, in wenig gestylter Kleidung zu shooten. Und das ist das Coole, was ich jetzt gerade auch vorhin gemeint habe, eben, dass dann die Persönlichkeit wieder raussticht. Weil wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der vielleicht, ich will es überhaupt gar nicht so nennen eigentlich, aber der vielleicht auch eher der Norm entspricht in Deutschland oder die, wo man halt öfter sagen könnte, ah, ist ein süßes Mädel oder ein netter Junge so, da ist es halt dann so, das kann man sich dann manchmal nicht so gut merken. Und für mich muss immer so ein bisschen mehr, das muss mich catchen. So. Ja.
Ist aber auch ein sehr interessanter Beleg für, und das ist auch eine Sache, die ich, die mir aufgefallen ist, was vielen Leuten, die nicht so mit Fotografie zu tun haben, gar nicht so bewusst ist, dass es einen super großen Unterschied gibt zwischen, also wenn ich jetzt von Menschen spreche, dem, was ich fotografisch, ästhetisch interessant finde und dem, was vielleicht einem persönlichen Typen oder Geschmack entspricht. Das sind zwei Dinge, die sich manchmal überschneiden, aber das überhaupt nicht tun müssen. Also das sind zwei komplett unterschiedliche Maßstäbe zwischen Anführungsstrichen, die man da ansetzt. Und man sucht sich nicht die Models aus, weil man die jetzt total hübsch oder attraktiv findet, sondern weil die irgendwas haben, was einen fotografisch fasziniert und interessiert.
Das ist auch ganz wichtig, dass du es nochmal sagst mit fotografisch faszinierend, weil das ist wirklich so, ich glaube, das ist auch so eine Fotografenkrankheit, würde ich das jetzt mal nennen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich dann auf der Straße laufe, dann denke ich mir immer so, ah ja, oh, den könnte ich so shooten, die könnte ich so shooten. Das wäre eine gute Klamotte da, oder man sieht es einfach. Man hat da so ein Auge dafür entwickelt, gerade wenn man länger auch in der Branche arbeitet, dass man eben sagt, hey, ich sehe was in dir, fotografisch, wo vielleicht jemand anders sagen würde, krass, hätte ich jetzt gar nicht gesehen und ich habe den Blick da gar nicht dafür. Aber ich meine, deswegen gibt's ja auch FotografInnen, dass man eben sagt so, hey, ja, das ist ja, ist halt einfach ein Beruf, den man halt über Jahre lang muss, der sich halt irgendwie ein bisschen rauskristallisieren, dass man das dann sieht, den Blick dafür bekommt. Oder man hat den schon von Anfang an drin, das gibt's bestimmt auch. Ja.
Ja, das ist, ich glaube, es ist wie viele Sachen, die muss man einfach so ein bisschen trainieren. Und ja. Wollte da auf die Sache mit den Agenturen nochmal kurz zurückkommen, weil ich glaube, dass das für super viele Leute, die irgendwie fotografisch ambitioniert sind und irgendwie nicht genau wissen, wo sie ihre Modelle herbekommen, das ist so ein Thema, was an vielen so ein bisschen vorbeigeht. Das ist, dass die Agenturen eigentlich immer relativ dankbar sind, wenn es Fotografen gibt, irgendwie, die gerade die New Faces fotografieren wollen, weil die natürlich noch Portfolioaufbau brauchen, weil sie noch nicht so viel gemacht haben und so weiter. Und dass das eine super spannende Quelle sein kann für uns, um halt eben nicht nur Instagram zu durchforsten nach irgendwelchen Menschen, ja, die im Zweifel vielleicht ein bisschen selbstdarstellerisch oder was auch immer unterwegs sind, sondern halt nach Menschen, die halt wirklich in der Branche an sich schon so ihre ersten Gehversuche unternehmen.
Ja, also ich finde tatsächlich, man muss da wirklich ein bisschen, ich sage jetzt mal, dreist will ich gar nicht nennen, das will ich gar nicht nehmen, das Wort, aber man sollte sich schon, man sollte kontinuierlich am Ball bleiben. Das ist eigentlich wichtig, kontinuierlich, dass man sagt, hey komm, mehr als ein Ja oder mehr als ein Nein kann man ja nicht bekommen, gerade bei Agenturen. Ich habe da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich habe 2019, Stefanie Giesinger fotografiert und da war das für mich immer nicht, für mich war das unmöglich. Damals, ich habe immer mit 14 gesagt, hey, irgendwann will ich mal Stefanie Giesinger shooten. Und für mich war das war für mich unmöglich, da hinzukommen, weil ich dachte mir so, was will denn die mit dem Pups- und Hoffotograf, der aus dem Dorf kommt, 500 Einwohner und mehr Kühe, was will die denn mit dem? So, die ist in New York auf den Laufstegen und ist da, war bei GNTM, hat gewonnen, dies, das. Und dann dachte ich mir so, Chris, warum schreibst du denn jetzt nicht einfach die ganzen Agenturen mal an und fragst einfach mal, weil du mehr als ein Ja oder mehr als ein Nein kannst du ja nicht bekommen. Und ja, ich muss sagen, dann bin ich bei der Agentur in New York, hat der sich dann mein Portfolio angeschaut und dann hat es geklappt. Und ich hatte damals wirklich ganz, ganz wenige Fotos. Also ich war wirklich noch mega am Anfang. Das war damals in meiner Ausbildung. Da war ich, glaube ich, im zweiten Lehrjahr oder so. Und da sieht man einfach wieder, wenn man wirklich mit Agenturen oder man sollte sich trauen, Agenturen anzuschreiben, weil du kannst auf jeden Fall echt coole Projekte umsetzen, auch mit sehr, sehr tollen Persönlichkeiten. Das heißt nicht, wenn du jetzt nicht schon Bella Hadid, Gigi Hadid oder sonstige vor der Kamera hast oder Heidi Klum, dass man sagt, okay, man will jetzt nicht mit dir arbeiten, sondern es gibt auch viele, die gehen einfach immer noch auf den gestalterischen Moment und schauen, dass das eben überwiegt, gerade wenn man irgendwie am Anfang steht oder wenn man sagt, hey, man braucht jetzt zum Beispiel ein neues Modelportfolio. Deswegen, man sollte das auf jeden Fall nutzen, weil eigentlich ist es ein sehr, sehr leichter Weg, um da sein Portfolio aufzubauen. Wie du schon gesagt hast, die Agenturen, da sind da meistens sehr dankbar, dass man die anschreibt.
Ja, ja, vielleicht muss ich mal bei dir ein bisschen in die Nachhilfe gehen, was Agenturbeziehungen angeht. Ich habe das nämlich auch, ich mache das super selten, tatsächlich nur über Agenturen zu gehen, aus dem ganz einfachen Grund, meine Bilder sind zu nackt für Agenturen. Das ist halt immer so dieses klassische Argument, was ich auch total verstehen kann. Wenn sie ihre Modelle kommerziell vermarkten wollen, dann ist die Fotografie, die ich mache, nicht das, was sie brauchen.
Ja,
und deswegen
verstehe.
Ist da sehr oft halt schon im ersten Schritt schon Schluss, ganz einfach, weil einfach da der Riegel vorgeschoben wird. Was ich super nachvollziehen und verstehen kann, wir sagen, okay, das nutzt uns nichts für unser Model, egal wie schön die Bilder sind, haben wir nichts von, verstehe ich. Was ich ein bisschen schwierig finde und was ich super ärgerlich finde, ist halt, wenn manchmal kommt ja der Kontakt auch irgendwie über Instagram zum Beispiel zustande und du bist schon im Austausch mit dem Model und das Model hat Bock und will mit dir arbeiten und dann kommt die Agentur und sagt, nee, darfst du nicht. So,
ja.
Das ist so das Einzige, wo ich sage, ey Leute, es sind auch nicht alle Agenturen so, manche Agenturen lassen ihre Modelle für Testshoots auch frei gewähren, mehr oder weniger. Aber das ist eine Sache, die mir doch häufiger begegnet ist, dass die Models schon Bock auch haben auf die Art Bilder, die ich mache. Ich versuche das alles sehr ästhetisch und sehr zu halten. Aber für die Agenturen, das halt so ein bisschen so ein rotes Tuch ist.
Mhm. Ja, also das ist witzig, dass du das sagst mit diesem, mit dieser Nacktheit, weil ich habe ja zum Beispiel auch letztes Jahr die Gewinnerin von GNTM, die Vivian, habe ich ja auch mit so einer Venusmuschel fotografiert. Ich weiß nicht, ob du das Bild kennst von mir.
Ja.
Dann dachte ich mir, da habe ich mir auch gedacht, oh Gott, das ist jetzt ein bisschen heavy. Sie hatte da auch Bock drauf. Ich habe das Ganze aber dann, weil da hatte die halt noch keine Agentur, das war halt jetzt in dem Fall mein Vorteil. Aber ich glaube, wenn man ein Model anfragt, dann muss man, glaube ich, so, oder jetzt gerade in deinem Fall, finde ich, könnte ich dir den Tipp geben, dass du vielleicht so einen Mittelweg findest, dass du vielleicht sagst, okay, du machst eine Hälfte Portfolio-Work für das Model und danach kannst du deine Vision umsetzen. Das habe ich nicht bei der Vivian auch so gemacht. Wir haben danach dann nochmal was fürs Book geshootet, dass sie halt nicht nur eben, dass der Körper nicht nur im Fokus steht, das ist auch total authentisch und schön in Szene gesetzt, sondern dass man eben sagt, okay, man findet so einen Mittelweg. Ich glaube, dann springen die Agenturen mehr auf, wenn du sagst, hey, du bietest denen an, dass du beides machst. Zum Beispiel. Ja.
Es ist, da habe ich schon was gelernt. Das ist perfekter Beleg dafür, warum ich diesen Podcast so gerne mache. Ich lerne da einfach super viele spannende Sachen von interessanten Menschen.
liebe ich. Schau, siehst du, so läuft es.
So läuft das. Also, nein, also ganz, ganz ohne Witz, ich muss sagen, ich war nie der Community Mensch und der Typ, der irgendwie zu irgendwelchen Fotografen-Meetups geht und irgendwie in dieser Bubble unterwegs ist, das hat mir nie gelegen. Ja. Auch im restlichen beruflichen Kontext überhaupt nicht. Wenn ich LinkedIn öffne, muss ich kotzen. Also ich finde das ganz furchtbar. Aber durch diesen Podcast und die Leute, die man da kennenlernt und das Magazin und die Leute, die da irgendwie Strecken drin haben, das ist echt schön, mit Leuten aus der Branche zu reden und da Eindrücke geschildert zu bekommen. Es ist so wertvoll. Und selbst wenn niemand auf der Welt diesen Podcast hören würde, würde ich es immer noch machen, weil es einfach so bereichert ist.
Natürlich. Du musst es auch, weißt du, ich denke mir immer, man sollte das auch einfach für sich machen, beziehungsweise als Community nutzen, wie du schon gesagt hast. Ich finde, gerade bei uns als FotografInnen ist es ja eh schon so, eine Ellenbogengesellschaft. Jeder will irgendwie, denkt den anderen was weg und es ist nicht genug Futter für alle da. Es ist halt einfach Bullshit. Deswegen habe ich mich da auch von vielen FotografInnen distanziert, auch gerade München und Umgebung, oder weil die halt einfach, wie soll ich sagen, die arbeiten nicht miteinander, sondern die arbeiten gegeneinander. Und das finde ich ganz, ganz schwierig, weil ich habe jetzt eine Handvoll Fotografinnen für mich so, also mit denen ich gut zusammenarbeiten kann, wo ich auch sagen könnte, ich könnte mir da auch vorstellen, ein Projekt zusammen zu machen. Aber ich finde es total schade, dass da viele so intolerant sind und dem gegenüberstehen und dann einfach sich da auch angegriffen fühlen, obwohl ich der letzte Mensch bin, der irgendjemanden angreifen möchte. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber bei mir, ich habe da echt die Erfahrung gemacht, dass es ziemlich schwierig ist, sich mit Fotografinnen an den Tisch zu setzen, ohne dass irgendeine Spannung da stattfindet, dass man sich gegenseitig so diese negative Energie zuwirft und da gar nichts Positives stattfindet. So hatte ich die Erfahrung.
Den Eindruck hatte ich tatsächlich nur bei dem einzigen Meetup, wo ich dann mal war, wo halt irgendwelche, das war irgendwo in Köln, wo dann irgendwie Fotografen zusammenkamen. Ich glaube, das war von diesem, wie heißt dieser Foto-YouTube-Kanal hier, Krolop und Gerst, glaube ich, die irgendwie so Technik-Reviews irgendwie machen. Mhm. Und die haben eine Zeit lang, haben die halt relativ häufig irgendwelche Abende veranstaltet, wo dann Fotografen und so Leute hinkamen. Und die Stimmung dort fand ich wirklich, zumindest bei dem einen Mal, wahnsinnig toxisch, weil es gefühlt nur darum ging, irgendwie so mit seinem Portfolio metaphorisch die Eier auf den Tisch zu klatschen und Schwanzvergleich zu machen. Und wenn dann irgendwie durch andere Portfolios geblättert wurde, konnte man an den Gesichtern irgendwie dann schon dieses so eine leichte Überheblichkeit ablesen. Nicht bei allen und nicht immer, das kann man natürlich nicht generalisieren, aber das war schon so, das ist der Eindruck, der bei mir hängen geblieben ist von diesen ganzen Veranstaltungen. Das fand ich auch super, super unangenehm und wenig wertschätzend und auch nicht so förderlich, weil ich das Gefühl habe, so die Leute, die schon mit diesem, ich glaube, ich bin was Besseres Gedanken gekommen sind, sind auch so wieder gegangen und die anderen Hoffnungsvollen sind halt gecrushed wieder gegangen, weil irgendwie ihre Arbeit nicht wertgeschätzt wurde. Es hat mir nie irgendwas gegeben.
Ja, das gibt's, also bei uns in Augsburg gibt's auch viele so Treffen und ich war da auch einmal dabei und das ist mir auch, wie du es jetzt gerade sagst, genau das Gleiche. Bleibt mir auch immer im Kopf, dass ich diese negative Spannung da drin habe, nichts Positives. Und das finde ich eigentlich total schade, weil ich finde, gerade wenn man ein Meetup macht, mit verschiedenen Menschen aus der kreativen Branche, finde ich, sollte eigentlich schon irgendwie was Positives hängen bleiben, anstatt dass man irgendwie raus und denkt, so, oh, was war denn das jetzt? So, wem ist denn da die Laus über die Leber gelaufen? Aber das ist wirklich so. Also leider, ich hoffe, es wird vielleicht mal ein bisschen besser. Man sollte das ein bisschen normalisieren, dass Support kein Mord ist, tatsächlich. Ja. Und das finde ich echt, also das finde ich fehlt total in der kreativen Branche. Nicht nur bei Fotografinnen, also generell einfach. Ich würde da alle in einen Topf schmeißen. So, ja.
Ja, also ich weiß auch, hat mich das auch sehr geärgert, dass es so war. Dann habe ich irgendwann ja Fotografie als Hauptjob geschmissen und gesagt, ich fuck it, ich mache nur noch das, worauf ich Bock habe. Und seitdem muss ich sagen, merke ich das nicht mehr, spüre ich das nicht mehr so, weil ich auch jetzt nicht mehr in irgendwie Pitches drin bin mit anderen Kolleginnen und Kollegen. So, deswegen bin ich so aus diesem Game so ein bisschen rausgetreten und finde die Position von außerhalb auch irgendwie deutlich angenehmer, als es vorher der Fall war. Ich meine, ich habe das Glück, irgendwie hier in Köln habe ich das Gefühl, ist das alles nochmal so ein bisschen anders. Vor allem, wenn man so in dieser Analog-Fotoszene unterwegs ist mit den Leuten, die irgendwie viel darin machen. Da ist wirklich ein super starker Zusammenhalt da. Da darf man wirklich dankbar für sein, wenn hier irgendwelche Dinge stattfinden. Wir haben das ja auch einen analogen Fotoladen, der irgendwie aufgemacht hat, wo irgendwie regelmäßig man Leute trifft. Da ist es wirklich immer ein cooles gemeinschaftliches Zusammentreffen und gar nicht so dieser eklige Konkurrenzkampf.
Voll schön, das ist richtig gut. Ich finde, analoge Fotografie ist auch eh so ein spannendes Thema. Wir haben das mal kurz angeschnitten in der Berufsschule damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Und ich glaube, das ist auch sehr viel hat viel mit Euphorie zu tun, weil man freut sich ja auch auf das Endergebnis so sehr. Man weiß ja gar nicht, was aus der Kamera rauskommt oder was man jetzt gerade geschudet hat. Und ich glaube, dadurch kann man so sich so eine gegenseitige Euphorie und Spannung aufbauen, vielleicht auch von den Fotos. Und ich glaube, das ist nochmal ein anderer Aspekt wie digital, weil da weiß man eben schon, oh, man drückt jetzt drauf und man hat irgendwie dann gleich das Ergebnis im Kasten. Ich glaube, das ist so ein eher, das kann ich mir gut vorstellen, dass es eher mehr Miteinander ist. Also ich glaube, wenn ich jetzt da so drüber nachdenke, dass man sich da gegenseitig so freut, wenn man irgendwie was shootet, kann ich mir das bei Analog, glaube ich, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, tatsächlich ja. Habe ich das Gefühl, dass es bei analoger Fotografie ist es ein bisschen wie so eine Selbsthilfegruppe für Leute, die für veraltete Technik viel zu viel Geld ausgeben, die sie sich eigentlich nicht leisten können. Also das hat auch so ein bisschen, ja. Man teilt nicht nur die Freuden, man teilt auch ganz stark dieses Leiden, wenn man dann wieder Filme zum Entwickeln abgegeben hat und die nächsten paar Wochen halt Hütensuppe angesagt ist. Das ist wirklich, wirklich, glaube ich, das Leiden verbindet fast noch mehr als die Euphorie, kann ich mir vorstellen.
Mega, aber ich finde das aber super cool, finde ich echt gut. Ja, das hat auch was Positives.
Ja, vielleicht ist das ja für dich mal ein Anlass, das nochmal auszugraben, das Wissen aus der Berufsschule, mal analog was zu machen und
ja.
Pass mal auf, ich hab einen Plan. Ich habe den wohl uns vornehmen können. Diese Staffel jetzt. GNTM läuft ja noch, gerade aktuell.
Ja. So. Ja.
Wer immer, vollkommen egal, wer auch immer bei dieser Staffel am Ende als Gewinner rauskommt, den fotografierst du analog und die Strecke veröffentlichen wir in dem The Analog Times Magazin, was es zu diesem Podcast gibt.
Ja, geil, lass es machen, finde ich. Oder? Gut. Ja, warum nicht? Ja.
Es ist wunderbar.
Dann kann ich meine Polaroid mal wieder ausgraben aus dem Schrank. Ja.
Zum Beispiel.
Nee, gerne. Ja, gerne. Voll gern. Lass es machen. Finde ich super. Ja.
So, wo wir die ganze Zeit darüber sprechen, dass irgendwie in der Branche so wenig Zusammenarbeit stattfindet.
Ja, das ist eine gute Zusammenarbeit. Das ist noch gut. Dann kann man sich da kreativ nochmal auf einen anderen Weg treffen. Geil. Liebs. Yes. Lass es machen.
Wunderbar. Wunderbar. Ich mache jetzt gerade mal thematisch einen total harten Cut, weil weil ich eine Frage habe, die mich wirklich bei jedem interessiert, weil die Antworten so unterschiedlich sind. Wenn du dir jetzt Fotografie oder auch irgendeine andere Kunstform anschaust, um dich zu inspirieren oder weil es dich interessiert oder was auch immer, neigst du dann eher dazu, in Stilrichtungen unterwegs zu sein, die deiner ähneln? Oder bist du da eher jemand, der sagt, ey, ich will was ganz anderes sehen als das, was ich mache und irgendwie mir da vielleicht Kleinigkeiten rauspicken, ableiten für das, was ich mache und ich finde es viel spannender, was ganz, ganz, ganz anderes zu sehen.
Voll die interessante Frage, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, das ist aber witzig. Ich finde es gerade sehr überraschend, dass es wahrscheinlich sogar Menschen gibt, die dann vielleicht auch in einem ganz anderen Spektrum unterwegs sind, was die dann sonst machen. Aber bei mir ist es tatsächlich so, ich habe schon echt immer so meine Inspiration wie Peter Lindberg, Mert Ellis, ich liebe Steven Meisel, ich liebe Bruce Weber, es ist schon alles immer so ähnlich vom Stil. Da bin ich, glaube ich, gar nicht auf so einem anderen Spektrum unterwegs. Ich finde sehr, sehr viele Fotografinnen zwar auch richtig gut, die vielleicht was ganz anderes machen. Nick Knight oder sowas zum Beispiel, der so ein bisschen bunter fotografiert, so ein bisschen verwischter und so. Finde ich auch ziemlich spannend, würde ich jetzt aber, glaube ich, nicht einbauen. Ich gehe dann schon immer eher mehr zurück zu, ja, Peter Lindberg ist eigentlich meine größte Inspiration, weil der auch mal gesagt hat, dass er die Persönlichkeit des Models hervorheben will. Und deswegen bin ich da so ein bisschen auf einer Ebene. Und das finde ich total spannend. Da muss ich immer an den Moment denken, als eine Naomi Campbell im Wasser fotografiert hat, wo sie einfach so komplett ungeschminkt mit ungemachten Haaren so schön lacht. Und das sind so tolle Aufnahmen. Wenn ich das anschaue, kriege ich Gänsehaut. Ich finde es total krass, weil das ist wirklich so die echte Persönlichkeit, das echte Aussehen des Models nochmal ganz anders authentisch dargestellt. Und das ist, glaube ich, so mein Go-To, was immer stattfindet. Deswegen bin ich da, glaube ich, schon immer so relativ ähnlich unterwegs, würde ich sagen.
Peter Lindberg ist auch ein super schönes Beispiel. Und ich habe das, glaube ich, auch in mindestens einer Podcast-Folge, habe ich dieses Zitat von ihm schon mal gebraucht, aus einer Doku über ihn, wo er irgendwie gefragt wurde, ob er sich denn nicht auch mal verliebt, weil er immer mit diesen wunderschönen Frauen zusammenarbeitet. Und seine Antwort war halt so, ja klar, immer. Immer zwischen 9 und 5 bin ich verliebt und dann gehe ich nach Hause.
Es ist so schön, oder?
Es ist einfach, um zu zeigen, wie wertschätzend man den Menschen, mit dem man arbeitet, sieht. Aber dass es halt nichts zu tun hat mit, ne, hatten wir eben schon Diskussionen, ne, was finde ich ästhetisch spannend und was ist so mein persönliches Ding, dass das halt auch eine klare Grenze hat. Und dass das nicht, ich meine, es gibt leider ja auch nicht zu Unrecht dieses Klischee des übergriffigen Fotografen. Es gibt leider Gottes genug Modelle oder fast jedes, das irgendwie blöde Erfahrungen gemacht hat. Aber es ist halt nicht die Regel. So, und da gibt es halt ganz klare Trennung. Und man kann sehr gut und sehr gerne und sehr intensiv mit Menschen zusammenarbeiten, ohne dass da halt das überschwappt in diese Richtung. Außerdem ist es einfach ein total... süßes Bild, wenn man den sieht in seinem Alter, wie er dann irgendwie so als Opi das so erzählt, so ja, eigentlich verliebe ich mich jeden Tag, aber dann gehe ich nach Hause zu meiner Frau. Das ist irgendwie schon
so
ist
schön.
Das ist einfach sweet.
Ja, voll, der war eh so ein Teddybär. Ich fand das total cute auch. Das war schon echt immer. Also, den kann man sich schon als große Inspiration nehmen und es ist auch schade, dass die Inspiration jetzt nicht mehr bei uns ist, aber ich finde trotzdem, die Bilder, die leben einfach immer noch weiter und man sieht die ja auch überall noch hängen, keine Ahnung, es ist einfach so, es sind so die, wie soll ich sagen, das sind so Vorzeigebilder der Fashion-Fotografie, damals aus den 90s oder 80s, 90s, wo man eben sagt, hey, es inspirieren sich so viele an der Art der Fotografie und machen da ihr eigenes Ding draus, aber er war, glaube ich, so der Meilenstein, der das so gesetzt hat und das finde ich so cool. Also
absolut. Absolut. Ja. Und vor allem er auch wieder so ein Typ, wo man nicht nur künstlerisch inspiriert ist durch seine Arbeit, sondern auch menschlich durch seine Arbeitsweise. Ich habe da in der letzten Folge mit Alex Kühni gesprochen. Das ist ein Kriegsfotograf. Also ganz, ganz anderes Thema. Und mit ihm habe ich auch irgendwie über dieses Thema Inspiration gesprochen. Und er meinte ja, in seinem Job ist es eigentlich fast noch wichtiger, woran man sich noch eher orientiert, wenn es um Vorbilder geht, als halt das Bild am Ende, was rauskommt, sondern die Art und Weise, diese Arbeitsethik, mit der man vorgeht, weil es natürlich gerade in der Kriegsfotografie ist ein super sensibles Thema und da ist natürlich die Art und Weise, wie man mit dem Leid von Menschen umgeht, super wichtig und ist aber auch, finde ich, übertragbar auf andere Bereiche. Ne? Dieses, was wir ganz am Anfang hatten, so, da machen wir gerade den Turnaround, dieser menschliche Aspekt der Fotografie, der auch Grund sein kann, um sich jemanden zum Vorbild zu nehmen und sich inspirieren zu lassen, allein durch eine Art und Weise, mit Menschen umzugehen.
Ja, total, total. Es ist mega krass. Also das sowas bewundere ich total. Ich muss mir die Folge mal anhören tatsächlich. Ich habe die noch nicht gehört. Muss ich mal machen. Ist bestimmt sehr spannend.
Die ist auch noch nicht
Ja.
draußen, die ist auch noch nicht
Ach
draußen. Das
so,
ist,
okay.
ja, ich
Okay.
bin gerade, ich tue gerade so, als wäre ich hier ganz live, aber dabei produziere ich schon vor für die Zeit, wenn mein Sohn geboren ist, weil ich gerade noch nicht weiß, ob ich dann in den ersten Wochen überhaupt in der Lage sein werde, irgendwas zu tun, außer ihn anzustarren.
Boah.
Deswegen,
Ja, verstehe ich. Aber voll schön. Nice, dass du Papa wirst. Lieb's.
ja.
Sehr, sehr
Sehr schön.
schön.
Kann also vermutlich bist du noch ein bisschen früher dran, aber wenn der Kleine sich zu früh auf den Weg macht, kann es sein, dass die Folge gerade online kommt und ich stehe im Kreißsaal. Werden wir sehen.
Ja.
Werden wir sehen, wie es
Wäre
ist.
doch, wär auch mal spannend, oder? Auch nicht schlecht.
Es wär auch schön. Dann kommt vielleicht ein bisschen die Werbung für unsere Folge zu kurz, dann musst du das übernehmen, wenn ich gerade anderweitig verhindert bin.
Kriechen, kriechen.
Sehr
Nice.
schön. Ich habe dich noch gar nicht gefragt, wieso es bei dir ausgerechnet Fotografie geworden bist, weil ich meine, du hast ja immer Zeit, na, du bist auch auf TikTok und machst da irgendwie Content und so weiter. Also kann ich mir vorstellen, dass es für dich auch andere Arten und Weisen gegeben hätte, dich irgendwie künstlerisch auszudrücken oder persönlich auszudrücken. Warum weißt du, warum es ausgerechnet die Fotografie geworden ist? Gibt es da einen ganz konkreten Grund für, warum du nicht malst oder singst oder was auch immer tust?
Ich glaube, die Foto, also das ist witzig. Es ging bei mir in meinem, auf meinem Lebensweg, was meinen beruflichen Weg betrifft, ging es immer wieder zurück zur Fotografie. Ich habe schon so viel Zeug angeschnitten, wie Friseur, Mediengestalter. Ich habe schon, dann war ich in einem Büro mal, habe es alles schon ausprobiert, aber ich bin dann immer wieder zur Fotografie zurückgerutscht, weil ich das total mag, einfach diese gute Energy, die da herrscht. Und ich bin auch so ein sehr, ich bin ein sehr spiritueller Mensch und achte sehr auf Energien und achte sehr drauf, was irgendwie mir gut tut. Und die Fotografie tut mir sehr, sehr gut. Deswegen bin ich da wieder zurückgekommen die ganze Zeit. Mein Opa hat mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt tatsächlich. Der hat immer schon sehr gerne fotografiert und hat jeglichen Stein und jegliche Blume und jegliche Wimper geshootet damals als Kind. Also von mir gibt's Aufnahmen. Halleluja. Also er hat einen ganzen Keller voll. Aber das war dann damals irgendwie immer schon so ein Ding. Ich glaube, ich bin halt einfach schon immer mit vielen Fotos aufgewachsen, damals als Kind. Und es hat sich dann aber irgendwie einfach so durchgezogen. Ich kann dir aber tatsächlich gar nicht sagen, wo der Knotenpunkt war, weil ich jetzt sage, hey, es ist jetzt wieder. Also das ist jetzt mein Ding so. Ich weiß gar nicht. Das hat sich immer schon mitgezogen. Ich habe das Gefühl, ich wurde schon so fotografisch geboren. Sag das mal so. Ja, das ist echt total crazy. Ja.
Es liegt ja, es wurde dir in die Wiege gelegt.
Tatsächlich
Direkt.
ja. Ja, voll. Ja. Also das war wirklich, wenn du überall Kameras siehst als Kind und hier und da, dann irgendwann habe ich die Spiegelreflex bekommen mit 12 und dann ging es halt los. Dann hat man diese typischen Maisfeld, Bahnhofs- und Instagram, Tumblr-Bilder gemacht als Teenie. Und die habe ich mit meiner Cousine habe ich das sehr ausgekostet, das ganze Thema. Und dann habe ich gemerkt, hey, das macht mir richtig Spaß. Und dann ging es los mit Praktika und Zeug, ja.
Ich wünschte,
Genau.
ich könnte sagen, dass ich nie irgendein Model im Lost Place fotografiert habe, aber leider habe natürlich auch ich diese dunkle Phase irgendwann mal mitgemacht. Ich glaube,
Ja.
da mussten die meisten von uns irgendwann mal durch.
Da musste man durch, hat jeder schon gemacht. Auf dem Bahnhofsgleis mit Graffiti und oh
Oh
Gott, das war
ja.
also, ja, habe ich auch alles durch. Ja.
Aber ey, man muss seine Fehler nicht verkennen, sondern man muss sie annehmen und liebkosen
Nee,
und
voll.
dann kann man
Voll.
daraus auch wachsen.
Du, vor allem heute lache ich da so sehr drüber. Ich amüsiere mich jedes Mal wieder, wenn ich irgendwelche Bilder sehe von damals. Ich könnte nicht mehr pissen. Ich finde es so witzig. Weil man damals auch so einen anderen Stil hatte, man hat so das Bild jetzt geschossen, was so in die Geschichte eingeht. Ich liebe es, dachte ich mir, dann schaue ich das Bild jetzt an und denke mir so, oh, okay, was hast du denn da jetzt gemacht? So, das ist ein bisschen, also, da hatte man auf jeden Fall kurz mal einen Höhenflug. So als Teenie.
Das,
Ja.
ich kann das total nachvollziehen und es ist witzig, weil ich stelle öfters in diesem Podcast irgendwann diese Frage, ob es für meinen Gast so das eine Bild gibt, wo er so gedacht hat, so ja, ich hab's. Aber Tatsache ist, gefühlt hat man das irgendwie 30 Mal, dass man denkt, so jetzt habe ich's. Und dann guckt man sich das später an und denkt sich so, boah, ey, wie konnte ich glauben, dass das jetzt das ist oder das sein soll? weil man sich natürlich immer, im besten Fall immer weiterentwickelt. Und es ist so ein bisschen Fluch und Segen bei uns, dass wir vermutlich nie an den Moment kommen, oder die wenigsten von uns an den Moment kommen, wo sie sagen, so, ey, dieses eine Bild, das war einfach, das war meine Primetime.
Voll. Voll. Aber darf ich eine Frage an dich stellen?
Na, das ist selbstverständlich. Du frag, was du willst.
Ja.
Klar.
Ich habe gerade überlegt, dachte mir so, hast du ein Lieblingsbild von dir, wo du immer wieder anschaust, wo du sagst, hey, okay, das ist jetzt wirklich so ein Foto, das habe ich mal geschossen, das liebe ich total. Weißt du? So.
Ja, habe ich. Allerdings ist es super. Also kann ich das nicht richtig bewerten, weil das ist ein Foto, was ich von meiner jetzigen Freundin und bald Mutter von meinem Sohn gemacht habe in unserem ersten gemeinsamen Urlaub in Italien. Und ich finde es ästhetisch auch ganz, ganz toll und es ist in meinem Magazin drin und alles. Aber ich glaube, ich bin da nicht ganz objektiv. Ich glaube, wenn es nicht sie wäre, hätte ich das Bild vielleicht auch schon wieder vergessen. Es ist dann der, wie du eben gesagt hast, es ist der Mensch, der das Bild besonders macht und nicht das Bild, was das Bild besonders macht für mich.
Ja, dann auch. Ja. Aber voll schön trotzdem, dass du da so ein Foto hast. Liebt es. Mega.
Wie ist es bei dir? Ich finde, das
braucht man auch.
Hast du so ein Bild, was dir sofort in den Sinn kommt, wenn du irgendwie an deine Karriere denkst, also, an deine Arbeit?
Ich habe damals, als ich frisch nach Augsburg gezogen bin, 2015 war das, da habe ich ein Bild unten gemacht im Park. Tatsächlich wohne ich auch da jetzt wieder direkt daneben. Das ist witzig, ich habe einmal einen Turnaround gemacht durch ganz Augsburg gefühlt. Und ich habe das auch hier hängen. Ich zeige dir das kurz, du siehst mich ja. Ich habe das ich hier hängen.
Die anderen sehen es nicht. Für die anderen packe ich, das Bild findet man ja bestimmt irgendwo.
Ja, das kann ich dir dann, das zeige ich, genau, das dann, könnt ihr auf Instagram angucken.
Genau, dann packe ich den Link in die Shownotes einfach rein.
Ja, das ist mein absolutes Lieblingsfoto von mir. Mit Hut, Zigarette, so minimalistisch habe ich damals so von unten geschossen, in Himmel hoch.
Ja.
Ich liebe das. Das ist mein absolutes Lieblingsfoto seit 2015. Und das ist eigentlich krass, weil ich hatte das noch nie, dass ich ein Foto habe, wie weil du jetzt gerade gesagt hast, dass man sich ja schnell satt sieht auch.
Ja.
Das hatte ich noch nie. Und bei dem Bild, da bleibe ich irgendwie immer wieder hängen und denke mir so, boah, das ist echt ein schönes Porträt. Irgendwie, ja, ich weiß nicht, das habe ich so drin.
Also ihr solltet auf jeden Fall dann auf den Link klicken und euch das mal angucken. Dann versteht ihr, wenn ich sage, dass ich sehe Lindbergs Einfluss in diesem Bild. Kann ich,
ja,
sehe ich total,
ja,
sofort.
Richtig. Und das ist wirklich so, das liebe ich einfach, weil das ist wirklich mein absolutes, weil das auch so melancholisch eine Ruhe ausstrahlt und auch gleichzeitig so stark ist vom Blick, dass das immer wieder, wenn ich in der Früh aufwache, ich habe es auch direkt vor meinem Bett hängen, wenn ich in der Früh aufwache, sehe ich das und so denke mir so, oh, mega. Weißt du, dann denke ich mir so, ja, das ist meine Berufung. Weißt du? Das ist so, ja. Ich stehe auf und denke mir so, ja, okay, geil. Sollte ich beruflich machen.
Ja. Ist schön, das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, geil, mache ich ja schon.
Fett. Ja, ist so. Ja, ist so. Liebe ich. Ja.
Es ist wahnsinnig viel wert, wenn man diese Gewissheit hat. Ich hätte mir oft gewünscht, dass ich diese Gewissheit schon gehabt hätte, weil ich bin ähnlich wie du. Ich habe so viele verschiedene Dinge durchgespielt schon und es ist super, super wertvoll, irgendwie zu wissen, das, was ich gerade mache, das ist einfach, das passt einfach zu mir und für mich. Ja.
Aber es ist auch, war auch wirklich ein Prozess, muss ich dir sagen. Also ich habe teilweise auch gedacht, ich muss es lassen. Es gab auch schwierige Zeiten, dass die Leute einfach einen Strich durch die Rechnung machen, dass zum Beispiel auch meine Eltern, die haben am Anfang auch gesagt, ja, sie lassen sich mich zwar machen, aber wann machst du denn was Gescheites, in Anführungsstrichen? Mhm. Das ist halt immer so ein Ding auf dem Dorf auch, dass Leute das gar nicht als richtigen Beruf sehen und dann, das macht es schon schwieriger, das Ganze. Also da, wo ich mir teilweise denke, wow, wenn damals mir jetzt jemand nochmal einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, dann hätte ich das, glaube ich, nicht weitergemacht. Und gerade wenn man auch selbstständig ist, ist ja auch nicht so leicht, wenn man denkt so, oh Gott, man muss sich da halt durchsetzen, man muss immer wieder neue Ideen bringen und so, das ist schon sehr challenging. Also der Prozess, dass man eben von sich sagen kann, hey, okay, das ist genau mein richtiger Beruf, das war schon erstmal ein bisschen schwierig. Das kommt jetzt wirklich erst seit ein paar Jährchen, hat sich das jetzt rauskristallisiert, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt mein Leben lang so. Ja. Und ja, es hat immer sehr schwierig, Fluch und Segen zugleich. Ja.
Ja, kann ich mir vorstellen, genau. Dass es gar nicht so einfach ist, auch irgendwie zu einem gewissen Moment oder wenn man so ein paar Rückschläge bekommt, sich dann auch irgendwie selbstbewusst hinzustellen und sagen, ja, nein, ich bin Fotograf. Das ist so. Das ist mein Job. Das ist das, was ich für mich ausgesucht habe. Und das ist jetzt einfach so. und nein, ich werde nicht doch nochmal Banker, sondern
richtig,
das ist jetzt mein Weg.
Ja, voll. Aber das ist halt, man muss halt einfach sich da ein bisschen durchbeißen. Aber das geht echt ganz gut. Also wie gesagt, wenn man da seine Fühler überall ausstreckt, wenn man viel mit Leuten connectet und sich da einfach austauscht, dann funktioniert das auch. Ja.
Genau. Austausch ist, ich hätte mir kein besseres Stichwort suchen können für eine Abmoderation, weil das ist auch das, was wir jetzt hier gemacht haben, knapp eine Stunde lang in diesem Podcast. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich hab mich generell sehr gefreut. Ich freue mich auf jede Podcast-Aufnahme, aber wenn jemand so motiviert ist, dann freue ich mich noch mal mehr, weil mich das auch natürlich immer anfeuert. Und deswegen vielen, vielen Dank nochmal, dass du zugesagt hast und dass du Bock hattest, mit mir dieses kleine, nette Gespräch zu führen.
Sehr, sehr gerne. Ich fühle mich sehr beflügelt, muss ich sagen. Ich fand's richtig erfrischend und angenehm. Wirklich.
Das freut mich. Das freut mich. Deswegen auch unbedingt Tipp für euch da draußen. Klickt auf jeden Fall auf den einen oder anderen Link, den ihr in den Shownotes findet. Da findet ihr auf jeden Fall verlinkt das Instagram-Profil von Chris. TikTok kriege ich bestimmt auch rein. Website. Yes. Und natürlich direkt der Link zum All-Time-Favorite-Lieblingsbild, damit ihr euch das mal angucken könnt und vielleicht ja auch die ein oder andere Inspiration darin sehen könnt. Und ja, dann bedanke ich mich nur noch fürs Einschalten und Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder in einer neuen Folge mit einem neuen Gast. Und ja, Chris und ich, wir verabschieden uns jetzt einfach nur noch und sagen bis dann, ciao, ciao, ahoi, goodbye und keine Ahnung, was uns sonst noch so einfällt.
Bis dann. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. War sehr cool. Danke dir.
Ciao, ciao.